Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hey, immerhin einer wach hier, Jochen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Nice, yes. Das ist echt so eine Heizungsluft hier drin, damit man so ein bisschen. Ja, kann man auch sagen. Hört sich das gut an? Ich fühle mich ein bisschen. Ja? Okay. Kein Ding. Erstmal super schön, dass ich heute wieder sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Klaus Gemeinde. Sehr wahrscheinlich Klaus, aber an euch Gemeinde. Bevor ich anfange, will ich einfach anfangen im Gebet. Ich denke das am besten. Ja, Herr, ich will dir danken. Danke, Herr, für diese schöne Zeit, Herr, für diese Weihnachtszeit, Herr. Danke, Herr, dass wir hier zusammen sein dürfen, Herr. Und dass wir erwarten dürfen, Herr, dass du heute hier bist, Herr. Dass dein Heiliger Geist hier mitten unter uns ist, Herr. Herr, dass du Gott echt in diesem Moment hier bist, Herr. Ich danke dir dafür und ich will einfach fragen, Herr, dass wir heute Morgen mitmachen dürfen, Herr, dass wir dich begegnen, Herr. Dass wir etwas von dir sehen dürfen, etwas von dir hören dürfen, Herr, und was wir auch echt empfangen dürfen, Herr. Ja, hilf mir zu sprechen, aber Herr, hilf auch uns richtig zu hören, Herr. Die kleinen Stücke, die du für uns heute hast, Herr. Danke für wer du bist, Herr, dass du ein treuer Gott bist, Herr, dass du niemals enttäuscht, Herr. Und dass du uns immer siehst, Herr. Danke für alles, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich wusste nicht, dass heute Abend mal ist. Aber es passt gut. Das kommt gut aus. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich jemals gepredigt habe in der Weihnachtszeit. Also ist das für mich ein bisschen von wegen, okay, hey, was kommt da passend? Und eigentlich finde ich das sehr witzig. Ich bete ja immer einfach für ein Bibelstück. Und ich hatte dann so ein Bibelstück und ich habe es gelesen. Und auf einmal dachte ich, hey, das passt ja gut bei der Weihnachtszeit. Und jetzt ist es auch noch Abendmahl und da passt das auch noch gut zu. Also Win-Win-Win-Situation. Ja, können wir vielleicht eben die Bibelstelle zeigen? Das ist Philipper 4, Verse 4 bis 9. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Das ist wohl eine alte, ich habe ein bisschen eine neuere. Ich werde das einfach einmal vorlesen und dann tauchen wieder zusammen rein. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde sollen allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles... Nee, warte, da stoppen wir erstmal... Ne, warte, noch eben weiterlesen. Yes. Na, da stoppen wir erstmal. Genau, das ist der letzte. Super. Und wenn man den ganzen Philipperbrief ein bisschen liest und was man so gesehen auch sieht, womit diese Verse hier anfangen, dann fängt das an mit freut euch. Freut euch im Herrn. Und das kommt auch mehrere Male in dem Philipperbrief zurück. Und ich sage nicht, das ist die einzige Botschaft von dem Philipperbrief. Der Philipperbrief ist jetzt nicht ein mega langer Brief, aber das ist eigentlich echt eine Kernbotschaft, die da auch drin steckt, dass Paulus sagt, freut euch. Und das sagt er zu der Gemeinde in Philippi. Und gut zu wissen, Weihnachten gab es früher noch nicht. Also es ist jetzt nicht, dass Paulus das schreibt in der Weihnachtszeit. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie 400 nach Christus haben wir angefangen, Weihnachten zu feiern. Wegen anderer Bräuche, die da waren. Und die haben wir dann getauscht mit christlichen Bräuchen oder haben wir versucht, christlich zu machen. Aber die Botschaft ist dieselbe. Und das Coole ist, das schreibt Paulus aus dem Gefängnis, sehr wahrscheinlich. Also er schreibt aus dem Gefängnis zu der Gemeinde in Philippi und er schreibt unter anderem, freut euch. Und bei meiner Vorbereitung muss ich denken, ja, das passt eigentlich super gut zu Weihnachten. Ich würde sagen, dass das Alter hier jetzt nicht mehr unbedingt so ist von wegen, hey, wir freuen uns so doll auf Geschenke und die Kinder sind ja auch schon raus. Aber wahrscheinlich wisst ihr noch, wie das früher war, hä? Als ihr dann wusstet, hey, 1. Dezember oder kurz vor Dezember, dann geht die erste Kerze an, 1. Dezember, erstes Türchen darf man aufmachen, Adventskalender und so weiter. Und dann fängt da so eine Zeit an, dass man denkt von wegen, wow, bald ist Weihnachten. Und was passiert an Weihnachten? Für die Kinder, nicht für alle Erwachsenen, aber für die meisten Kinder, die kriegen Geschenke. Und ich will sowieso eben gut sagen, ich weiß, dass sehr viele Menschen unterschiedlich zu Weihnachten gucken. Darüber bin ich mir bewusst. Ich sage auch nicht, dass das jetzt für jeden so ist, aber ich sage einfach mal im Allgemeinen, okay? Also nimm mir nicht böse, wenn du Weihnachten ganz anders erlebt hast, ist das völlig in Ordnung, kann ich auch echt verstehen. Aber ich will ein bisschen zu einem bestimmten Punkt, den man ganz häufig bei Weihnachten sieht. Und für die Kinder ist das, hey, am 24. abends in Deutschland kriegen wir Geschenke. Und die freuen sich da drauf. Die freuen sich eigentlich vom 1. Advent, vom 1. Dezember an fängt es an. Hä? Und dann ist es noch ein bisschen, oh ja, Weihnachten kommt. Aber umso näher wir kommen, umso mehr wird die Freude und umso größer wird die Erwartung. Und wenn man hier am 24. sieht, dann sieht man auch meistens, dass die meisten Kinder schon ein bisschen zu unruhig sind. Die können es nicht erwarten, bis der Dienst endlich vorbei ist und wir nach Hause gehen können, eben essen können und dann endlich Geschenke auspacken können. Und ich denke eigentlich, was so cool ist, noch nicht mal drüber über Weihnachten unbedingt gedacht, aber einfach über den Glaubensaspekt gedacht, ist eigentlich sehr interessant zu denken, wo kommt eigentlich diese Vorfreude, diese Erwartung von den Kindern her? Irgendjemand muss ihnen ja erzählt haben, an Weihnachten gibt es Geschenke. Aber dann müssen die das ja auch glauben, dass das echt so ist. Und sehr wahrscheinlich haben die es jetzt schon mehrere Jahre mitgemacht und wissen, wow, an Weihnachten gibt es echt coole Geschenke. Und weil die es gehört haben, oder vielleicht hat sie niemand erzählt, aber die haben es einfach mitgemacht, ist das für die eigentlich gar keine Frage mehr, weißt du? Die zweifeln dann nicht daran, dass Weihnachten cool ist. Die zweifeln nicht daran, dass sie Weihnachten ein schönes Geschenk kriegen. Für die ist Weihnachten, wow, ich kriege was Cooles. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich auf Weihnachten. Und ich denke, wenn man so über den Glauben nachdenkt, hä, ist das eigentlich, die glauben daran. Hä? Die glauben, weil die wissen das ja nicht 100%. Die haben ja keine Ahnung, wie viel Geld Mama und Papa dieses Jahr verdient haben. Die wissen ja gar nicht, ob Mama und Papa Geld für Geschenke haben. Aber die glauben, an Weihnachten kriege ich ein dickes Geschenk. Einfach, weil die es mitgemacht haben und weil die es gehört haben. Das ist deren Glaube. Und da halten die fest an. Und die freuen sich. Ey, die freuen sich. Obwohl es noch nicht da ist, aber die freuen sich darauf. Denn Weihnachten kommt und die kriegen ein dickes Geschenk. Da kann man sehr viel parallel sehen für uns als Christen, wenn man über Glauben nachdenkt. Eigentlich ist das sehr, sehr simpel. Hä? Einfach etwas hören und dann mitmachen. Und daraus fängt man an, echt diesen Glauben zu haben, der eigentlich schon ist. Es ist gar kein Glaube. Ich weiß das. Hä? Es ist noch nicht da, aber ich weiß das. Ich kriege am Weihnachten ein dickes Geschenk. Ich habe schon eine Wunschliste gemacht. Und ich denke, auch für uns als Erwachsene ist das sehr wahrscheinlich weniger, dass wir uns über die Geschenke freuen. Vielleicht manche denken sich so, oh, ich kriege Geschenke. Ich habe das wohl, ich mag Geschenke. Aber zum Beispiel hier, ihr als Gruppe oder auch andere, man hat Tradition, hä? Man sieht Leute, man sieht Familie oder man macht schöne, gemütliche Dinge zusammen. Und dann ist die Weihnachtszeit auch echt so schön, auch für Erwachsene, hä? Also für die meisten Erwachsenen. Und ich finde das sehr interessant, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das einfach, weil wir halt auch wieder Dinge mitgemacht haben. Ne? Wenn du weißt, hey, letztes Mal Weihnachten war richtig gemütlich, als Familie zusammen zu sein, oder wenn wir das immer mit den Freunden machen, oh, das ist so toll, da freue ich mich schon drauf, dann ist das genau der gleiche Effekt. Und ich denke, genauso wie eigentlich Kinder sich dann freuen auf diese Geschenke, haben wir dann als Erwachsene auch diese erwartungsvolle Vorfreude für die Zeit, die da kommt. Und weißt du, was auch ganz besonders ist bei der Weihnachtszeit? Ist, dass wir frei sind, dass wir eben so gesehen, man könnte sagen, ein bisschen stillstehen. Hä? Hört auf zu arbeiten, wenn du nicht in der Gastwirtschaft sitzt. Also wenn du einen normalen Bürojob hast, dann bist du sehr wahrscheinlich frei. Dann hast du frei, du kannst eben stoppen mit deinem Leben, du siehst Familie und Freunde und du machst eigentlich ganz andere Dinge und das ist echt eben so in dieser ganzen Hektik einfach aufatmen und sein. Und ich denke, da genießen wir alle von und das finden wir alle toll und da freuen wir uns drauf. Und wenn wir dann jetzt gucken in das zum Bibelstück, dann fängt Paulus an Paulus hat den Philipperbrief geschrieben, by the way. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Aber dann fängt Paulus an und er sagt, freut euch. Das ist das erste, also aus den Versen, die ich jetzt nehme. Gut zu wissen, ich nehme das so gesehen ein bisschen aus dem Kontext. Aber es ist wohl, dass die Verse auf sich selbst stehen können. Es ist jetzt nicht, dass da vor etwas steht, was man unbedingt wissen muss, um diese Verse lesen zu können. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Paulus will echt, dass wir uns freuen. Und worüber will er, dass wir uns freuen? Hier steht das Abendmahl. Freut euch im Herrn. Das sind eigentlich immer zwei Dinge. Erstmal, was Jesus für uns getan hat, dass wir ewiges Leben haben dürfen, dass wir mit Gott vereint dürfen, sein dürfen, dass wir etwas haben, worin wir gucken können, dass wir Hoffnung haben, dass wir eine Zukunft haben. Das ist der Erste. Und für das Zweite, das ist für das Hier und Jetzt, dass wir hier und jetzt in unserer Gebrochenheit bereits eins sein können mit Jesus. Dass wir bereits hier im Jetzt Gemeinschaft haben können mit Gott, im Herrn. Das sind immer zwei Teile und das ist ganz wichtig, dass wir beide haben. Denn wenn du nur das eine hast, dann ist dieses Leben hier ganz trocken. Und wenn du, also wenn du nur denkst, irgendwann mal bin ich bei Jesus, ja, dann bist du hier eigentlich nur am Überleben. Und wenn du nur denkst von wegen, hey, das ist nur fürs Hier und Jetzt, ja, dann hast du keine Zukunft und keine Hoffnung. Wir müssen echt beides haben. Und er sagt, freut euch darüber. Und ich musste eigentlich ein bisschen daran denken, als Paulus das sagt, weil manchmal verstehen wir das nicht echt, diese Freude, die wir haben sollten über das, was Jesus gemacht hat. Denn ich denke, manchmal wissen wir es im Kopf, aber es ist noch nicht echt bei uns gelandet oder so. Jesus hat ein Gleichnis im Neuen Testament erzählt, das geht über den Mann, der findet einen Schatz im Acker. Wer kennt das Gleichnis? Okay, ein paar. Das ist eine super gute Erklärung über den Wert von, was Jesus für uns gemacht hat. Wenn ich jetzt, ich laufe durch den Wald, wir haben da, ich weiß nicht, wie heißt der Wald auch immer, wo wir immer spazieren gehen? Die Drostatan. Ich laufe durch die Drostatan und da steht auf einmal so ein Schild und die Drostatan sind zu verkaufen. Man kann die kaufen und weil das halt einfach nur Holz ist und beinahe nichts los ist und die Wirtschaft voll am Ende ist, super günstig. Noch immer ein paar hunderttausend, aber echt günstig. Und ich laufe da rum, ich bin da nur am Spazieren und auf einmal sehe ich da so was Komisches auf dem Boden liegen. So ein Schlitz oder sowas ist da am Boden. Und ich frage ChatGPT, hey, was ist das? Und dann sagt er, das ist ein super seltenes Mineral. Ich habe mal gegoogelt, was so teure Mineral sind. Keine Ahnung, ob das jetzt Fake News sind oder echt. Aber ich habe gefunden, dass da irgendwie sowas ist wie Pyrit oder so. Ich weiß auch nicht, wie das vorkommt. Aber es geht einfach mehr um die Geschichte, nicht um die wissenschaftliche Korrektheit. Ich finde das super seltenes Material, das ist 5000 Mal so viel wert wie Gold. Und das Heftige ist, da ist echt mega viel vorne. Und dann denke ich mir so, das ist zu verkaufen. Dieses Waldstück ist zu verkaufen und ich finde da etwas so Wertvolles. Und ich fange an ein bisschen zu buddeln, ja, das sagt man ja, man ist ja im Wald und du siehst, ey, das ist ja echt überall. Was mache ich jetzt? Ich denke, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von, boah, Investition oder der ein bisschen reich werden will im Leben, der probiert alles Geld aufzubringen, um das kaufen zu können. Denn wenn das 5000 Mal so viel wert ist wie Gold, dann, ich glaube, ich habe das ausgerechnet, ein Gramm, bei einem Kilo bist du, glaube ich, schon bei 2 Milliarden oder sowas. Das heißt, wenn ich einfach ein bisschen rausschippe, bin ich Millionär. Aber ich muss ja erst kaufen, das ist ja noch nicht meins, sonst ist das ja stehlen. Und ich mache echt alles, was ich habe nicht sehr viel Geld, aber ich will das kaufen. Und ich mache echt alles. Ich spreche mit Mama, Papa, ich spreche mit Johann, ich frage jeden, der Geld hat und ich erzähle dem von dieser guten Investition, die ich habe. Ich will es unbedingt kaufen. Und dann am Ende kriege ich dann die 400.000 oder was das sind, kriege ich zusammen und ich kaufe es. Ich habe absolut keine Kohle mehr, aber ich habe das jetzt gekauft. Und dann liegt das da drin. Und ich habe für den Rest meines Lebens habe ich genug Kohle. Das sind Milliarden, die da drin stecken. Und was ein Glücksvogel bin ich. Ja? Und ich meine das mehr von wegen, manchmal, das hat Jesus genommen, um zu vergleichen, was das Königreich von Gott ist. Dass das etwas ist, wo, wenn du das entdeckst, diesen Schatz, dieses, was da ist, dass du echt bereit bist, alles, was du hast, zu geben, um das haben zu können. Und das ist nicht einfach, weil, hey, wow, tolle Botschaft, aber einfach, weil das etwas Echtes ist. Wenn wir echt verstehen, was Jesus für uns gemacht hat, dann verstehen wir, dass in dem, was Jesus gemacht hat, so gesehen in dem Abendmahl, wofür das steht, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, alle Sünden bezahlt hat, dass alles gut ist, dass er irgendwann mal kommt, dass auch alles echt, echt gut ist, dass wir zusammen mit Gott sein dürfen. Wenn wir das echt verstehen würden, dann würden wir verstehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Und ich meine damit, weißt du, ich bin auch Realist, ich esse auch gerne, ich will auch was essen, aber ich bin davon überzeugt und ich will das auch glauben, dass in Jesus haben wir echt alles, was wir brauchen. Und dann sagt Paulus, weil ihr alles habt in Jesus, was ihr braucht, wird ja nichts anderes, was du brauchst, theoretisch. Freut euch. Freut euch, ihr habt doch alles. Ihr habt alles, freut euch. Freut euch im Herrn. Und weißt du eigentlich, das Coole ist, wenn man uns als Christen beschaut, wenn wir das glauben, dann haben wir es geschafft, theoretisch. Ja? Und wenn das so wäre, dann könnte ich jetzt auch aufhören mit Predigen. Denn wenn wir echt verstehen, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das glauben können, wenn wir das annehmen können, und wenn wir echt verstehen, dass er alles für uns gemacht hat und dass, was wir dadurch kriegen, mehr ist, als wir brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen in ihm. Wir haben selbst mehr, als wir brauchen in ihm. Ja, dann, weißt du, dann ist da nichts mehr, worüber wir sprechen können. Dann ist auch nichts mehr, worüber wir besser werden können. Denn wir haben alles. Es ist alles gut. Aber, ja, aber, ich bin Realist und ich lebe auch in dieser Welt, genau wie ihr. Und wir wissen alle, das funktioniert so nicht. Und eigentlich, ich spreche gerne, ich weiß nicht, ob man das echt so sagen kann, aber wer kennt Lifestyle-Inflation? Ja, schon mal was von gehört, Lifestyle-Inflation? Okay, sagen wir, du hast 5.000 Euro pro Monat, dann bist du echt, okay. Sagen wir, du hast 3.000 Euro netto pro Monat und ja, auf einmal fängst du an, 4.000 Euro zu verdienen. Wow, cool. Aber weil du jetzt 4.000 Euro pro Monat netto hast, fängst du dir an, viel teurere Dinge zu kaufen. Das heißt, letztendlich musst du das Gleiche verdienen und hast noch immer genauso wenig Geld über, weil du halt anfängst, teurere Dinge zu kaufen, weil du mehr Kohle hast. Und auf einmal willst du noch mehr Geld verdienen. Und weil du noch mehr Geld verdienst, denkst du von, ja, der Volkswagen, den ich habe, der ist echt alt, ich will gerne Mercedes. Kaufst du dir Mercedes? Ja, aber dann musst du auch wieder mehr Geld verdienen. Und eigentlich geht es immer so weiter. Und das ist halt ein bisschen Lifestyle-Inflation, heißt, dass theoretisch, wenn du immer mehr für Geld verdienst, aber den gleichen Lifestyle hast, dann sparst du immer mehr Geld. Aber was man meistens bei Menschen sieht, ist, dass das nicht passiert. Dass umso mehr Geld du hast, auch umso mehr Geld gibst du aus. Das ist sicher nicht bei allen. Manche sind sehr gut im Sparen und manche sind sehr gut im Investieren. Aber allgemein gesehen sieht man häufig eine Lifestyle-Inflation bei Menschen, wenn die anfangen, mehr Geld zu verdienen. Ist genauso wie wenn du irgendwo in eine reiche Umgebung ziehst, dann fängst du auch an, mehr Dinge zu kaufen, die deine Nachbarn auch haben und dann gibst du mehr Geld aus. Und das Interessante ist eigentlich, denke ich, und das ist, geht da nicht darum, unbedingt über dieses mehr haben, aber das Ding ist bei Lifestyle-Inflation, ist, dass du gewöhnst dich an einen bestimmten Lebensstil und dadurch willst du mehr. Und dadurch musst du diesen Lebensstil tragen. Und wenn wir geistlich gucken, was Jesus für uns getan hat, als ich das ungefähr vor 6, 7 Jahren habe ich das angenommen, ich war echt on fire. Ich war echt von wegen, wow Gott, du bist so gut. Und ich war so dankbar für, was Jesus für mich getan hat. Aber wenn ich jetzt gucke, dann ist das Gefühl echt ganz anders. Und was ich auch häufig sehe die letzten Jahre, ist, dass ich da echt ein bisschen das anders beschaue und eigentlich ein bisschen Wert von dem wegnehme oder vergesse, könnte man besser sagen, von dem, was Jesus für mich getan hat. Weil es einfach so normal für mich geworden ist, dass das da ist. Und auf der einen Seite ist das natürlich gut und schön, dass das ein normaler Aspekt von meinem Leben ist, aber gleichzeitig ist es doch so traurig, dass es den Wert dann verliert, den es getan, also was er für mich getan hat, was es in meinem Leben getan hat. Und ich denke, dann kann man ein bisschen sagen von wegen, hey, geistlich gesehen verliere ich ein bisschen von dem, was ich hatte, bereits bekommen habe, ein bisschen an Wert. Und gebe ich diesem, was ich früher immer echt diesem Wert gegeben habe, das gebe ich dem nicht mehr. Und ich spreche jetzt für mich, aber eigentlich sehe ich das in ganz vielen Leuten. Und ich denke auch nicht, dass das abnormal ist. Ich denke, dass das auch ein bisschen bei uns Das gehört bei uns Menschen. Wir gewöhnen uns sehr schnell an Dinge, das ist auch wieder unsere Kraft. Aber ich denke, gleichzeitig dürfen wir darin scharf sein und auch echt für uns selbst aufpassen, hey, wir wollen niemals vergessen, wir wollen niemals verlieren, dieses Geschenk, dieses Opfer, was Jesus uns gegeben hat. Und was das für einen Wert hat und was das in unserem Leben getan hat und was das in unserem Leben tut und was es noch in unserem Leben tun wird. Ich denke, dass das einfach mega wichtig ist, dass wir diesen Wert daran nicht loslassen, aber uns erinnern und erinnern und sagen, hey, das hat so viel Wert. Und ich denke, das ist, was Paulus hier eigentlich sagt mit, freut euch. Lasst uns freuen. Denn wenn du vergisst, was das für einen Wert hast, dann freust du dich nicht mehr so darüber. Wenn jeden Tag Weihnachten ist, dann ist das nicht mehr so besonders. Weißt du, dann kriege ich jeden Tag Geschenke. Dann sind Geschenke nicht mehr so besonders. Vergiss den Wert nicht und freue dich über das, was Jesus, was Gott für uns getan hat. Sorry, kriege ich die ganze Zeit ein bisschen trockenen Mund hier. Aber wie hält man das durch? Jeden Tag diese Freude haben zu können, dass Jesus für einen gestorben ist. Ich finde das unmöglich. Ich habe das auch nicht. Ich will das sehr gerne. Ich habe es nicht. Aber ich denke wohl, dass das ein bisschen so dieses Ziel sein sollte. Weißt du, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen von, hey, er ist für mich gestorben. Ich habe alles in ihm, was ich brauche. Macht nicht aus, was die Umstände tun. Ich bin froh. Jeden Tag Abendmahl feiern, theoretisch. Hä? Aber da muss es ja was Besonderes bleiben. Und ich denke, das ist ein bisschen dieser Widerspruch. Und ich finde das sehr schön, wenn wir hier weiterlesen. Ich muss eben gucken, in welchem Vers er das sagt. Ja, dann sagt er in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich denke eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, von hey, wie kann ich da drin bleiben, dieser Dankbarkeit für was Jesus, was Gott für mich getan hat, dass er in meinem Leben ist, dass er Teil von meinem Leben ist, dann denke ich gewohnt, dass Gebet, Flehen und vor allem mit Danksagung mega wichtig ist. Denn ich weiß nicht, manchmal, ich hatte die letzten Wochen, ich bin derzeit auch noch echt in einer schwierigen Situation, einer der Gründe, warum auch Laura derzeit nicht hier ist. Und dann kann man sich echt halt durch die ganzen Dinge, die man mitmacht, so ein bisschen, ist halt zu viel. Und du kannst halt nicht mehr. Und du denkst von wegen, alter Schwere. Aber das Coole ist, wenn man dann anfängt zu beten, und man betet, Herr, hilf mir und was dann auch. Aber dann fängt man auch an, aber dafür muss man sich entscheiden, fängt man auch an zu danken für was man hat. Dann fängt man auf einmal das an, in einer Perspektive zu sehen, die doch nicht so schlecht ist. Ganz praktisches Beispiel, ich mag gerne Autos. Ich weiß nicht, wer hier gerne Autos mag. Wenn ich das Geld hätte, weißt du, dann würde ich mir immer coole Autos kaufen, denke ich. Und vor einem Jahr war ich echt damit beschäftigt, soll ich mir ein neues Auto kaufen. Ich hatte kaum Geld, also eigentlich ein Witz, aber ich war damit beschäftigt, man träumt ja immer. Und dann war ich dafür am Beten, weil ich weiß ja, meine Finanzen, das kommt von Gott, ich habe das Geld nicht. Herr, ist da irgendeine Möglichkeit, dass ich mir irgendwann mal ein neues Auto kaufen könnte? Und dann hatte ich die Idee, ich sollte auch erst danken. Ja, dann fange ich an zu danken und dann danke ich auch für mein Auto. Und auf einmal beim Danken, verstehe ich, hey, mein Auto, da ist nichts mit, das hat genug Platz, das fährt super, ich habe darin alles, was ich brauche. Und eigentlich verstehe ich, hey, ich brauche gar kein neues Auto. Aber einfach, weil manchmal kann man so beschäftigt sein mit den Dingen, die um dich herum passieren, weißt du, dass sich jeder, oh, alle kaufen ein neues Auto. Ich will auch ein neues Auto. Aber dann fange ich an zu danken für was ich habe und denke, wow, eigentlich ist mein Auto genug. Dank kann echt deine Perspektive, wie du im Leben stehst, echt verändern. Und ich denke, das tut dir gut. Aber es hilft dir auch wieder daran zurückzukommen, dankbar zu sein für das, was du hast, was Gott für dich getan hat. Gebet und Flehen. Wir hatten es am Anfang über der Wunschliste. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich auch eine Wunschliste. Da konnten wir Dinge draufschreiben. Und nicht immer, aber häufig waren noch ab und zu Dinge von der Wunschliste dabei, unterm Weihnachtsbaum. Werde ich nächstes Jahr die Wunschliste wieder vollschreiben? Ja, denn da waren Dinge unterm Weihnachtsbaum dabei. Und ich denke auch, Gebet und Flehen ist genau so etwas. Weißt du, Gott will uns nicht alleine lassen in dieser Welt. Er will das zusammen mit uns machen. Und das ist so gesehen eine Art von Kommunikation, von Beziehung. Wenn wir beten und Dinge Gott fragen oder vor Gott bringen und dann sehen wir in unserem Leben, dass Gott etwas tut, das stärkt uns doch, das stärkt auch unseren Glauben und das lässt uns doch sehen von wegen, wow, Gott ist echt hier, Gott ist echt anwesend in meinem Leben und er hilft mir weiterzugehen. Das heißt, Danksagung hilft uns, mit einer anderen Perspektive danach zu gucken. Und Gebet und Flehen, vor allem Gebet, würde ich sagen, hilft uns echt daran, mit Gott weiter beschäftigt zu sein, daran festzuhalten und vor allem gestärkt zu werden im Glauben. Und das Schönste ist, wer hat sich schon mal Sorgen gemacht in seinem Leben? Ah, komm mal, ein bisschen mehr Hände. Sorgen gemacht in seinem Leben. Hier, ich habe mir auch Sorgen gemacht in meinem Leben. Jeder hat sich Sorgen gemacht in seinem Leben. Wenn nicht, dann bist du echt eine Ausnahme. Ich mache mir noch immer viel Sorgen in meinem Leben. Aber Paulus sagt ja, sorgt euch nicht. Und das finde ich so schön, weil dann sagt er hier nach, so gesehen als Reaktion auf das, was wir gerade gelesen haben, ich lese es noch einmal vor, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, wenn wir die Entscheidung machen, wir wollen uns nicht darum sorgen, das heißt ja nicht, dass die Gefühle verschwinden. Das ist die Realität. Das heißt, wenn ich mich um etwas sorge und mir etwas Angst mache und ich anfange zu beten, heißt das nicht automatisch, bam, alles ist gut. Aber ich will die Entscheidung machen, ich will dafür beten, ich will, dass Gott hier eintritt, ich will seine Hilfe und ich will glauben, dass er das kann. Und dann sagt es eigentlich, dass wenn wir das machen, wenn wir uns entscheiden, wir wollen uns nicht sorgen, dann kommt dieser übernatürliche Friede Gottes und der wird uns erfüllen. Und der wird uns füllen, dass er unsere Gedanken, unsere Herzen bewahrt. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das echt, dass Gott eigentlich sagt, hey, ich frage das von euch, sorgt euch nicht. Ihr habt alles in mir, aber ich weiß gleichzeitig, dass ihr euch sorgen, wie ihr werdet. Ich werde euch Frieden geben, dass ihr darin bleiben könnt, dass ihr daran festhalten könnt. Und Frieden hört sich manchmal ein bisschen allgemein an oder nicht sehr eindrucksvoll oder so, aber ich denke, eigentlich ist jeder Mensch auf der Suche nach innerem Frieden. Einfach Frieden, einfach, dass es gut ist. Weißt du, du hast Frieden, wenn du sagst, in meinem Leben, in mir, mit allem drumherum, es ist gut. Dann hast du Frieden. Und das ist doch alles, was wir wollen, dass es gut ist. Und Gott sagt, hey, selbst wenn die Umstände wie dann auch aussehen, sorgt euch nicht, betet und ich werde euch Frieden geben. Dass ihr einen inneren Frieden habt, das heißt nicht, dass die Umstände jetzt auf einmal super gut sind, aber dass ihr von innen aus einfach Frieden habt, dass es gut ist. Warum? Erster Punkt, weil wir alles in Jesus haben. Weil wir bereits alles haben. Das heißt, ungeachtet der Umstände, ungeachtet, ob dein Weihnachtsfest völlig durch die Bahn geschmissen ist, wo du dich so drauf gefreut hast, alles wird weggeknallt und du denkst von wegen, wie kann ich in dieser Zeit noch irgendwas Gutes erfahren? Dass Gott sagt, sorge dich nicht, bete und ich werde dich mit Frieden füllen. Heißt das, dass all der Schmerz, all die schlechten Dinge verschwinden? Nein. Aber du hast vom Innen aus hast du etwas, das du weißt, letztendlich kommt alles gut. Letztendlich ist es gut, denn ich habe Jesus. Und ich sage das ganz bewusst, ich spreche hier nicht, es geht hier nicht um Gefühle. Aber es geht erstmal darum, dass uns echt von innen hilft, so stark zu sein, dass wir so etwas abkönnen und gleichzeitig, was Paulus sagt, uns in den schrecklichsten Situationen noch ein bisschen Freude bewahren können, weil Jesus für uns gestorben ist. Was passiert, wenn wir uns freuen? Was passiert, wenn du voller Freude bist? An Weihnachten, alle sind gut drauf. Ist das eine schöne Stimmung? Meistens schon, ne? Ja, ich finde das meistens schön. Und es sagt hier ganz am Anfang, nachdem Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch, dann sagt er, eure Milde sollen allen Menschen bekannt werden. Wenn du einen Boss hast, letztes Mal habe ich hier gefragt, wer einen Chef hat, dann sind beinahe keine Hände nach oben gegangen. Heute haben wir ein paar mehr junge Menschen dabei, also glaube ich, sind da ein paar mehr Hände nach oben. Aber wenn man einen Boss hat oder hatte in seinem Leben, und das ist echt so ein Griesgram, aber dann eines Tages ist er mega gut gelaunt, dann denkst du dir von wegen, heute ist der Tag, dass ich frage um eine Gehaltserhöhung. Warum? Weil du weißt, wenn jemand gut gelaunt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der was Gutes tut, dass der milde ist, dass er dich nicht in den Boden stampft. Wenn wir uns freuen, wenn wir Freude haben, dann werden wir milde. Ja? Darum wird Weihnachten auch manchmal als Fest der Liebe bezeichnet, weil das einfach so gut und so friedevoll und schön ist. Ja, weil wir uns freuen. Wenn wir Freude haben, werden wir milde. Und es sagt, eure Milde sollen allen Menschen bekannt sein. Und das ist ein bisschen das Ding, wenn ich einen Tag mild bin und dann 5 Tage hart und ungnädig oder unbarmherzig, dann bin ich nicht bekannt für meine Milde. Wenn alle Menschen sehen sollen, dass ich ein milder Mensch bin, dann muss ich auch jeden Tag mild sein. Und er sagt auch, freut euch, freut euch. Und ich denke, eigentlich ist ja dieser Auftrag, den wir hier kriegen, ist, freut euch durchgängig, jeden Tag, wann immer ihr könnt, freut euch. Und lasst euch das verändern. Lasst uns das füllen mit Milde, mit Liebe, weil wir es gut haben. Ich bin oft unzufrieden und verbittert, leider. Würde ich nicht sehr gerne sein, aber ist halt so. Probiere ich auch dran zu arbeiten. Aber was ich halt meistens sehe, vor allem wenn ich auch mit meiner Arbeit und so weiter Unzufriedenheit, dann fange ich an, danach zu gucken, was alles schlecht ist, womit ich unzufrieden bin. Eigentlich ziehe ich mich nach unten, aber ich fange auch schlecht zu sprechen in meinem Kopf über meine Kollegen und so weiter. Eigentlich super traurig. Aber wenn ich super froh bin und zufrieden bin und denke von, wow, ey, dann gebe ich Komplimente an meinen Kollegen. Dann denke ich gut über mich. Oh, ist das alles schön. Das ist der Aspekt. Und wenn wir es schaffen, eine Freude durchgängig zu haben, weil dieses Opfer von Jesus, was wir gleich einnehmen mit dem Abendmahl, das ist ja nicht nur beim Abendmahl. Das ist ja nicht nur, dass wir an Weihnachten daran denken, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Es ist ja jeden Tag, die Gnade Jesu ist jeden Tag noch. Es ist jeden Tag, dass wir daran denken dürfen, was Jesus für uns getan hat. Jeden Tag dürfen wir daran leben, dürfen wir daran aufstehen. Und jeden Tag dürfen wir uns daran freuen. Und auch wenn es manchmal super schwer ist, das zu fühlen, ich sage da nichts gegen, lasst uns doch probieren, dass das wohl etwas mit uns macht, dass wir wieder ich bin Holländer geworden, dass man sich echt verinnerlicht, wow, ich kann so glücklich sein, dass es gut ist mit mir, weil Jesus etwas für mich getan hat. Und ich will eigentlich ein bisschen enden mit ein paar Fragestellungen für euch. Und die passen eigentlich sehr gut beim Abendmahl. Und vielleicht sind das gute Fragen fürs Abendmahl. Die erste, oder sind Fragestellungen, die aufeinander anschließen, ihr werdet es schon sehen. Bist du voll Freude und Frieden? Innerlich, muss nicht immer alles äußerlich, aber es geht vor allem darum, um dein Kern. Bist du voll Freude und Frieden? Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Was er getan hat, was er in diesem Moment für uns jeden Tag wieder tut und was wir wissen, was er in der Zukunft für uns getan hat, beziehungsweise in der Zukunft für uns tun wird. Bist du voll Freude und Frieden darüber? Ich meine, die Weihnachtszeit ist die Zeit, um darüber nachzudenken. Oder bist du, wie ich manchmal, verbittert, unruhig, wegen dem, was dir, also dir selbst geschieht oder in der Welt geschehen ist, in der Vergangenheit, der Zeit geschieht, deine Umstände oder was du denkst, wo die Welt hingeht. Ich meine, wenn du Nachrichten guckst und so weiter, wie kann man da fröhlich bleiben? Bist du deswegen verbittert und unruhig? Da eigentlich die Frage, die daraus kommt, das siehst du auch sehr gut dann bei deinem eigenen Verhalten. Bist du durch die Freude und den Frieden, bist du mild zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen, wo du bist? Bist du mild? Bist du jemand, der sanft ist, der liebevoll ist, der mild ist? Oder Bitterkeit und Unruhe? Bist du hart? Und bist du verurteilend? Und denkst du erstmal über dich selbst, aber projizierst du das auch echt auf andere? Dass du echt reinhaust und denkst von wegen, ja, die können alle nichts. Und ich denke, das ist die Message von heute. Und ich denke, das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Aber das ist nicht einfach etwas, was gesagt ist, das ist etwas Echtes. Wenn wir uns echt freuen, dass Weihnachten da ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dann macht das was mit uns. Dann verändert uns das. Innen, und das kommt auch raus. Ich will abschließen ein Gebet. Ja, Herr, ich danke dir. Danke dir, Herr, für das, was du getan hast, Herr. Herr, dass du am Kreuz gesagt hast, das ist vollbracht. Und Herr, auch wenn das schwierig ist, in unserem Leben zu sehen, in uns selbst zu sehen, in dieser Welt zu sehen, Herr, aber was du getan hast, Herr, das ist genug. Das ist alles, was wir brauchen. Es ist mehr als das, was wir brauchen, Herr. Herr, ich will einfach fragen, dass du uns echte, ja, ein Stückchen davon sehen lässt, Herr. Ein Stückchen davon zeigst, vielleicht selbst ein Stückchen davon fühlen lässt, Herr. Dass wir einfach so erfüllt werden können mit Ehrfurcht und Freude, Herr, wegen dem, was du getan hast, Herr. Wegen dem, wer du bist, Herr. Dass du so ein liebender Gott bist, Herr. Dass du uns so lieb hast, Herr. Und dass du so gerne mit uns zusammen sein willst, Herr. Ja, Herr, ich will dich einfach fragen, Herr, dass du uns in dieser, ja, Zeit beim Abendmahl, auch einfach die kommenden Wochen, vor allem jetzt auch mit Weihnachten, wenn wir daran denken, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr, als Licht in der Dunkelheit, Herr. Dass wir einfach echt daran dieses verinnerlichen dürfen, Herr, dass wir so eine Freude in uns tragen dürfen, Herr, dass wir Menschen sein dürfen, Herr, die dafür bekannt stehen, Herr, dass sie Freude haben, Herr, und dass sie mild sind, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr, denn ohne dich können wir das nicht, Herr. Also bitte, Herr, füll uns mit deinem Frieden, Herr, mit deinem Heiligen Geist, Herr. Danke für wer du bist, Herr, in Jesu Namen, Herr. Amen.